too much life running through my veins, going to waste.
Es ist Donnerstag, der 3. Februar, kurz nach 16 Uhr. Sie hören das deutsche Infomagazin bei Radio Television Marbella auf der 107,6 in Marbella und San Pedro Alcantara und weltweit per Livestream auf www.rtvmarbella.tv. Eine Stunde lang News, Interviews, Veranstaltungstipps und deutsche Musik. Zur deutsche Ausgabe hat an diesem Donnerstag nicht nur mit der Wochenzeitung Zur deutsche Ausgabe viel zu bieten. Für 50 Cent zusätzlich gibt es auch das Wintermagazin unterwegs mit spannenden Ausflugstipps und Wissenswertem aus der Region auf 64 Seiten. Chefredakteur Uwe Scheele wird gleich am Telefon sein, um mit mir über beide Publikationen zu sprechen. Live zu Gast im Studio ist heute José Manuel Susino, der Diplom-Ingenieur, wird mit mir über seine Heimat Granada, seine Wahlheimat Costa del Sol, seine beruflichen Stationen in Spanien, Deutschland und Indien und über seine Leidenschaft fürs Radio sprechen. Eine Sendung, bei der sich das Dranbleiben lohnt, am Mikrofon bis 17 Uhr, Dietmar Förster.
Schon so lang von diesem Irgendwann, dass dieser Tag einmal kommt, hätte ich selber nicht geglaubt. Hab dieses Kribbeln in meinem Bauch. In meinem Kopf bin ich schon unterwegs. Ich will, dass sich die Zeiger schneller drehen und nicht länger warten. Ich kann es schon sehen. Ich freue mich auf morgen, befreie mich von all meinen. Ich träume von so vielen Orten. Los, worauf warte ich noch? Ich freue mich auf morgen. Es ist nicht zu beschreiben in Worten. Hab viel zu viele Pläne verworfen. Los, worauf warte ich noch? Die Leute sagen doch, das Beste kommt erst noch. Langsam weiß ich, was sie meinen, Mann, ich halte es nicht mehr aus. Ey, sag mal, fühlst du das nicht auch? Ey, in meinem Kopf bin ich schon unterwegs. Ich will, dass sich die Zeiger schneller drehen und nicht länger warten. Ich kann es schon sehen. Ich freu mich auf morgen, befreie mich von all meinen Sorgen. Ich träume von so vielen Orten. Befreie mich von all meinen Sorgen. Ich träume von so vielen Orten. Los, worauf warte ich noch?
Oh Mann, 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 nicht schon wieder! Überraschung!
Ich freue mich auf morgen. Befreie mich von all meinen Sorgen. Ich träume.
Vincent Weiss, morgen. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Die geballte Ladung an Lektüre hat heute Sur deutsche Ausgabe im Angebot. Zusammen mit dem neuesten Exemplar der Wochenzeitung mit allen Infos zu Marbella, der Costa del Sol und Spanien gibt es nämlich das Wintermagazin unterwegs zu kaufen. Und was es alles zu lesen gibt, verrät mir am Telefon Chefredakteur Uwe Scheele. Hallo und einen schönen guten Tag, Uwe.
Hallo, schönen Tag.
Dietmar. Uwe, ich würde sagen, wir arbeiten uns langsam durch euer heutiges Angebot. Lass uns mit dem neuesten Exemplar der Wochenzeitung beginnen. Zum Beispiel gibt es wieder Neues von der Dünenschutzvereinigung Pro Donas, die mal wieder fleißig am Pflanzen war. Wo denn diesmal?
Genau, in den Dünen von Marbella logischerweise, und zwar in der Nähe von Rio Real, also Richtung Marbella praktisch, der Dünenteil. Und da ging es darum, die Dünen aufzuforsten mit sogenannten autochthonen Pflanzen, also mit dünentypischen Pflanzen, um eben diese Dünen mehr zu stabilisieren. Das waren also, da wurden Pflanzen, Setzlinge gesetzt in den Dünen, wie zum Beispiel Wacholder, Oliven, Myrten, Pinien und noch einige andere Gewächse, einfach um diese Dünen mehr zu stabilisieren. Da waren insgesamt über 100 Freiwillige an 2 Tagen war das insgesamt unterwegs und aktiv. Und ja, man kann hoffen, dass die Dünen, die ja besonders auch bei Winterstürmen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden, dass dann auch sich weiter regenerieren können durch diese sehr gute Aktion.
Genau, sehr wichtige Aktion, ne? Weil gerade da in Rio Real ja auch zu beobachten ist, dass sich die Dünen da an einigen Stellen ziemlich verflüchtigt haben, ne?
Genau, eben durch die Winterstürme sind da teilweise große Abbrüche zu verzeichnen gewesen, und da hofft man eben jetzt die Dünen dadurch mehr stabilisieren zu können, natürlich.
Mhm. Mein heutiger Studiogast, José Manuel Susino, hallo, guten Tag.
José Schönen
Manuel,
guten Tag.
Ist auch ein großer Naturfreund, ne? Man sieht immer wieder ihn auf Facebook irgendwie in einer Natur wandern. Ne?
Am Strand.
Genau, kannst du dir auch vorstellen, da mal mitzumachen bei Pro Donas zum Beispiel, und wie beurteilst du deren Arbeit?
Also ich muss das eine sagen, erstmal vielen Dank, dass ihr mich also heute hierzu eingeladen habt. Das ist in erster Linie. Vielen Dank, Dietmar. Und was wollte ich also jetzt gerade sagen? Also ich bin also hier nach Marbella gekommen, also als ich noch nur ein Jahr alt war, ne? Und wir waren also in der Nähe von Rio Real, also nicht weit von Rio Real, also wo jetzt also heutzutage Pinomar steht. Und dann also war früher also so auch ein Dünenfeld, also gewaltiges Dünenfeld. Mhm. Ich habe also meine Erinnerung, also meine Kindheit.
Als die Dünen noch ganz groß waren, ne?
Ja, und das ist also natürlich also der Krieg zwischen Tradition und Modernität, ne? Also die Modernität hat also eben all diese Felder mehr oder weniger aufgefressen, ne?
Genau.
Und jetzt also eben, also steht also nur Reste also von was also früher war, ne?
Genau, gute Sache auf jeden Fall von Pro Donas, ne? Uwe, Neues gibt es von Novak Djokovic, ne? Nach seiner Ausweisung aus Australien. In Süddeutsche Ausgabe erfährt man heute, dass er wohl seine Villa als Rückzugsort präpariert. Ne?
Ja.
Ist denn damit zu rechnen, dass er bald nach Marbella kommt?
Ja, das wissen wir natürlich auch nicht, wie seine Pläne jetzt sind. Im Moment hält er sich ja noch in Serbien, in Belgrad auf. Und im Moment wird fleißig gebaut, fleißig gewerkelt an dieser ganz beeindruckenden Mansion, die er da besitzt in der Organisation Sierra Blanca. Ja, es ist damit davon auszugehen, dass er in nächster Zeit aber hier dann auch tatsächlich eintrudelt. Und das ist ja die Villa, die er schon seit längerem bezieht, die er schon bei Ausbruch der Pandemie eigentlich bezogen hat, damals noch zur Miete, und dann gegen Ende letzten Jahres, ich glaube im November oder wann war das, oder ein bisschen eher, hat er sie dann gekauft. Es sind ein 4000 Quadratmeter großes Grundstück mit eigenem Tennisplatz, sodass er also da sich gut zurückziehen kann. Und das ist wahrscheinlich auch jetzt erstmal der Plan von Novak Djokovic, denke ich mal.
Und ist ja auch interessant, dass er Marbella, Monaco vorzieht, wo er ja auch einen Wohnsitz hat, ne? Oder sogar seinen Hauptwohnsitz. Ne? Also Marbella bei allen Prominenten sehr beliebt.
Ja, möglicherweise ist er hier etwas mehr abgeschirmt. Ich weiß es nicht.
Genau. José Manuel, hast du Novak Djokovic auch schon mal getroffen? Du bist
im Puente Romano unterwegs. Der ist also herzlich willkommen hier, auch mit Impfungen, also wenn dazu. Aber nee, ja. Es ist also eine Menge also von Sportlern, von jungen Sportlern. Also da habe ich also neulich also einen Bericht gelesen, also gehört von der Firma Hengel und Völker. Also die einen also erzählt also über die Verkäufe also so von großen Villen also an jungen Sportler, also so jede Art.
Genau. Ja, die müssen sich ja wohlfühlen. Ne? Uwe, ein internationaler Fonds hat mal wieder seine Augen auf Marbella geworfen und auch prompt zugeschlagen. Sprich, das 1962 erbaute Hotel Los Monteros hat einen neuen Eigentümer.
Genau, das Hotel wechselt für 47 Millionen Euro seinen Besitzer. jetzt eine Investitionsgruppe, wie du sagtest, genau, die auch schon ein anderes Hotel hier in Marbella gekauft haben, nämlich das Andalusia Plaza, das im Moment gerade umgebaut wird zum Hard Rock Hotel. Und was die Pläne genau sind für Los Monteros, ist noch nicht so klar. Sie wollen es natürlich weiterhin als Spitzenhotel, als Fünf-Sterne-Hotel führen, möglicherweise einige Modernisierungen auch da durchführen. Denn wie du sagtest, das Hotel ist vor 60 Jahren eröffnet worden, ist sicherlich hier und da in die Jahre gekommen, aber nichtsdestotrotz das eines der großen Vorzeigeobjekte im Hotelbereich von Marbella mit seinem Beach Club La Cabane und so. Natürlich immer eine, die Nummer eins, kann man sagen.
Es soll modernisiert werden, aber die Essenz soll, glaube ich, irgendwie erhalten bleiben. Ne? Dieser Zauber von früher, ne? Ging ja auch Hollywood-Stars aus
und rein. Genau, ich denke schon auf jeden Fall. Es waren, wie du schon sagst, damals auch einige Hollywood-Stars und Vertreter von Königsfamilien und andere High Society, die da praktisch ein- und ausgingen. Und ich denke mal, diese Essenz soll auch erhalten bleiben, ja.
Ja, man merkt, irgendwie ist es alles wieder wie früher, ne? Die sinkende Corona-Inzidenz macht Platz für Optimismus, ne? Wo stehen wir denn im Moment, Uwe, mit Corona?
Wir stehen recht gut da. In Spanien sinkt die Inzidenz, in Malaga, in der Provinz Malaga, sinkt sie noch stärker. In Spanien sind wir im Moment bei einer Wocheninzidenz ungefähr auf der Höhe von Deutschland. 1260 habe ich gerade gelesen, 1265, Deutschland ist ein bisschen darüber im Moment, aber in Spanien eben mit abnehmender Tendenz, in Deutschland mit zunehmender Tendenz immer noch. Und hier in der Provinz Malaga sieht es eigentlich noch besser aus, wobei ich weiß nicht, wie die Zahlen sind, in letzter Zeit auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Auf jeden Fall in der Provinz Malaga offiziell, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 247,8 heute. Also das ist natürlich immer noch hoch, aber doch schon deutlich viel niedriger als noch vor 2-3 Wochen.
Genau, also heißt nicht, dass es Entwarnung gibt, ne? Aber denn es gibt ja weiterhin die Maskenpflicht im Freien. Ne?
Genau, die ist noch beibehalten worden, auf jeden Fall. Obwohl es da Kritik gab, auch von Experten, auch von Wissenschaftlern, ist das eigentlich, man kann sagen, nicht mehr so sehr sinnvoll, besonders im Freien, wenn man also genug Abstand hat zu anderen Leuten. Aber es ist offiziell noch vorgeschrieben.
Gut, die Tage sind vielleicht gezählt, ne? Was auf jeden Fall noch weiter gilt bis zum 15. Februar, ist die Covid-Passpflicht, ne? vor allem für die Gastronomie. Ne?
Genau. Das wird noch weiter aufrechterhalten hier in Andalusien. Wobei auch da muss man sagen, wird ja nicht so sehr viel kontrolliert eigentlich. Also anders als in Deutschland, wo du wirklich, wenn du in ein Restaurant reingehst, also deinen Pass in der Hand haben musst, deinen Impfnachweis, wird das hier in Andalusien sehr locker gesehen. Also ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, sowohl hier in Malaga als auch in Sevilla, das will eigentlich kaum jemand sehen. Ja. Ab und zu passiert es schon, also offiziell ist es vorgeschrieben, ja.
Wir haben ja schon drüber gesprochen, Uwe, dass es uns eigentlich meistens passiert ist, dass es eben nicht kontrolliert wurde, ne? José Manuel Susino, wie sieht es bei dir aus? Wird da bei dir immer gleich der Pass, dein Covid-Pass verlangt, wenn du irgendwo hingehst?
Der Pass und die Impfung, also der hat also nicht viel genutzt, weil ich also vor 15 Tagen also auch erwischt wurde, ne? Von dem Bicho. Also
da wollen wir nachher nochmal drüber sprechen, ne, wie dir Covid ergangen ist. Ne? Genau, ja.
Ja, aber na gut, okay. Also so, ich habe also meinen Pass also auch dabei immer, okay. Ne? Also in meinem Telefon, und dann zeige ich also, wenn notwendig ist.
Okay. Uwe, eine Neuigkeit gibt es noch, was die Gültigkeit der Impfnachweise anbelangt. Ne? Ohne Booster gilt der Impfnachweis jetzt nur noch 9 Monate, ne?
Genau. Das ist jetzt europaweit natürlich so erlassen worden. Es gilt nicht nur für Spanien, sondern in ganz Europa. Besonders für Reisen jetzt bedeutet das eben, dass der Impfnachweis maximal 9 Monate gültig ist und man dann eben eine Auffrischungsimpfung nachweisen muss. Wenn man noch keine Boosterimpfung hat und sich später hat impfen lassen, heißt das natürlich nicht, dass man jetzt schnell eine Boosterimpfung sich holen muss, sondern man hat dann noch etwas Zeit. Also wie du schon sagtest, 9 Monate Gültigkeit hat die Impfung. Wie es dann mit der Boosterimpfung aussieht, ob die dann auch wieder nur 9 Monate Gültigkeit hat, das wird man sehen. Darüber hat man sich auf EU-Ebene noch nicht geeinigt.
Ja. Uwe, unterwegs Andalusien erleben, so heißt euer Wintermagazin, das es ab heute zusammen mit Surdeutsche Ausgabe für 50 Cent extra zu kaufen gibt. Ne? Und da habt ihr wieder viele interessante Ausflugstipps für die kälteren Monate des Jahres. Ne? Was habt ihr denn alles vorbereitet?
Ja, Ausflugstipps und Wissenswertes. Fangen wir mal an mit der Sierra de las Nieves, die wir übrigens auch groß im Blatt haben.
Ja, Pedro Sanchez war doch dort. Ne?
Weil der Regierungschef Pedro Sanchez da war.
Am Montag.
Genau, unter anderem war er da natürlich und hat natürlich auch dazu beigetragen, dass dieser Nationalpark, der also seit Ende letzten Jahres, seit Oktober, November, glaube ich, zum Nationalpark erklärt worden ist, nochmal einen Bekanntheitsschub bekommt. Er hat ausdrücklich nochmal darauf hingewiesen, dass eben nachhaltiger Tourismus und Entwicklung der Region sich nicht voneinander ausschließen, sondern durchaus unterstützen können. Wir haben also eine größere Reportage oder einen Ausflugstipp in den Nationalpark Sierra de las Nieves.
Der übrigens hier gleich um die Ecke anfängt, ne?
In Ojen. Ganz genau, in Ojen geht's los. Da geht auch der Rundweg los unserer Reporterin, die da unterwegs war. Und es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, sehr lohnenswert, sich da einfach verschiedene Ecken, man kann kleine Wanderungen machen, größere Wanderungen machen, man kann sich einfach auch ein paar Dörfer da angucken auf dem Weg, das ist wirklich fantastisch. Ansonsten haben wir noch viele andere Tipps aus der näheren Umgebung, wie zum Beispiel der Selvo Aventura, wie das Orchideenhaus in Estepona, also bei den Estepona, oder auch das Kulturelles Museo Rally zum Beispiel in Marbella.
Genau, übrigens von mir geschrieben, ne? Also kann ich nur empfehlen.
Genau, genau. Dann haben wir natürlich auch ein paar Tipps, was Gastronomisches über Weine aus Ronda, über Schinken, der iberische Schinken und wie er am besten geschnitten werden muss, auch immer sehr wichtig. Schinken ist nicht gleich Schinken und besonders, wenn er falsch geschnitten worden ist, dann kann man sich diesen, auch einen sehr guten Schinken, ziemlich versauen eigentlich. Mhm. Und dann auch noch andere Ausflugstipps in weitere Entfernung, also in Andalusien, sagen wir mal, auch das ein bisschen näher dran natürlich, Sierra de Grazalema zum Beispiel haben wir im Angebot, oder auch ein bisschen weiter, Medina Sidonia, ein kleiner, aber feiner Ort in Küstennähe, in der Nähe von Vejer de la Frontera, nicht so bekannt, aber auch sehr lohnenswert zu besuchen, mit einer sehr reichhaltigen Geschichte auch. Ja, wir haben viele andere Sachen noch, die man, Alpujarras natürlich.
Almuñeca. Genau, mein Studiergast kommt ja aus Granada, ne? Und da genau. Hast du gesagt Alpujarras, ne? Almuñeca, glaube ich, war der auch unterwegs.
Genau,
ne?
Und dann natürlich noch die heißen Quellen, die sich auch größtenteils in Granada befinden, zum Beispiel Alhama de Granada haben wir auch.
José Manuel, du als Granada-Kenner, kannst du die Orte empfehlen, die Uwe gerade angesprochen hat?
Ja, sicher. Also nicht nur das Hinterland von Marbella, sondern auch also die Umgebung also in Andalusien. Wir haben also, es ist unheimlich reich an Ortschaften, also die gerne mal besuchen muss.
Und wie gesagt, Granada ist eben nicht nur Granada Stadt, sondern und Sierra Nevada, sondern eben auch die gerade angesprochenen Orte, ne?
Was kann ich also von Granada sagen? Das ist meine Heimatstadt.
Genau.
Nee, aber das ist also Alpujarras ist natürlich empfehlenswert auch also für einen Ausflug dahin. Die ganze Stück also so in der Nähe also von Almuñeca, also das Hinterland von Almuñeca, das ist auch also sehr sehenswert. Mhm. Und Alhama, lange Zeit, dass ich nicht hier nach Alhama gefahren bin. Aber das ist
da gibt es sogar, glaube ich.
Man muss also eben auf sich, also, weil also in Alhama ist also eine der Städte in Spanien, also wo am meisten Erdbeben gibt.
Ach, tatsächlich, okay.
Ja, sicher, es gibt eine große Feier. Wie heißt Feier? Feier, Ries, also großer Ries, also der fährt. Also. Daher also kommen also eben diese Thermalwasser da also so von Araman. Aber da ist also eine vulkanische Aktivität.
Ja, klar, die heißen Wasser kommen natürlich von vulkanischen Aktivitäten.
Ganz genau.
Genau. Und es
deswegen
gibt
es die eben auch viele in der Provinz Granada.
Ja,
aber Alhama besonders, ja. Alhama gibt es auch einen heißen Tipp, eine heiße Quelle, wo man nicht bezahlen muss, wenn man ein bisschen vor dem
das Ort ist. Das wollte ich gerade fragen,
ist auch beschrieben in unserem Ausflugstipp, wo man also jederzeit auch heiß baden kann in einer natürlichen Quelle, in einer
zum
kleinen
Nulltarif.
Art Badewanne, praktisch zum Nulltarif. Ganz
gut. Genau. Ja, Uwe, da ist ja allerhand Lesestoff dann auf jeden Fall dann diese Woche dabei. Ne?
Auf jeden Fall. Wer diese Woche die Zeitung dann oder das Wintermagazin nicht bekommen hat oder nicht dran gedacht hat, sie liegt noch ein bisschen länger am Kiosk, man sollte dann aber auch immer nachfragen, denn manchmal liegt sie nicht direkt in der Zeitung und der Kioskbesitzer hat sie vielleicht unterm Ladentisch, da muss man einfach mal fragen. Wenn man sie tatsächlich nicht bekommt, dann bitte melden bei uns in der Redaktion, telefonisch oder per E-Mail und wir kümmern uns darum, dass sie dann noch nachgeliefert wird.
Genau, also nochmal, fassen wir nochmal zusammen, ne? Süddeutsche Ausgabe, heute zusammen mit der spanischen Sur, die ja sowieso immer dabei ist, ne? Plus die Fernsehwoche, plus Wintermagazin, das Ganze für nur 2,80 Euro, ne? Also da hat man da erstmal eine ganze Weile zu tun dann, ne? Mit Lesen.
Ganz genau.
Uwe, danke dir für das Gespräch, ne? Und freue mich schon auf nächste Woche.
Ja, ich danke auch. Bis dahin. Tschüss.
Uwe Scheele, Chefredakteur von Süddeutsche Ausgabe. Und wir machen weiter nach der Musik mit meinem Studiogast José Manuel Susino.
Ich wünsche mir von dir, dass du bei mir bist.
Zettel von damals, sie lagen am Frühstückstisch. Drei Worte, Gefühle von früher, flattern im Herz. Und plötzlich kommen Freude und Trauer gemeinsam auf. Wir beide, ich halt noch den Zettel, da kommst du nach Haus und ich spreche es aus. Ich wünsche mir von dir, dass du bei mir bist und nicht nur da. Dass du mich wieder zwischen all unseren Worten spürst, so wie es war. Ich will in deinen Augen sehen, was du mir nur noch sagst. Egal was hier passiert ist, wir sind immer noch stark. Und ich wünsche mir von dir, dass du bei mir bist. Denn ich hab dich jetzt zu lange vermisst. Kannst du dich erinnern, wie es kaum zu ertragen war? Getrennt sein und jede Minute ein Countdown zu dir. Wenn es vorbei war, zersprang uns das Herz vor Glück. Uns beiden, ich wusste, da ist wer, der mich einfach liebt. Ich will das zurück. Ich wünsche mir von dir, dass du bei mir bist und nicht nur da. Dass du mich wieder zwischen all unseren Worten spürst, so wie es war. Ich will in deinen Augen sehen, was du mir nur noch sagst. Egal was hier passiert ist, wir sind immer noch stark. Und ich wünsche mir von dir, dass du bei mir bist. Denn ich hab dich jetzt zu lange vermisst. Gemeinsam alleine, nur Seite an Seite, das reicht mir nicht aus. Es gab mal eine Zeit, da warst du mein Zuhause. Ich wünsche mir von dir, dass du bei mir bist. Dass du mich wieder zwischen all unseren Worten spürst, so wie es war. Ich will in deinen Augen sehen, was du mir noch sagst. Egal was hier passiert ist, wir sind immer noch stark. Und ich wünsche mir von dir, dass du bei mir bist, denn ich hab dich jetzt zu lange vermisst.
Kerstin Ott, ich wünsche mir von dir, dass du bei mir bist. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Mein heutiger Live-Gast hat eine interessante Biografie. Er kommt aus Granada, hat in Madrid studiert, 17 Jahre lang in Deutschland gelebt, wohnt seit Jahren an der Costa del Sol, war in Marbella unter anderem Direktor des Einkaufs- und Freizeitzentrums Plaza del Mar an Marbellas Strandpromenade und ist regelmäßig als Talkshow-Teilnehmer beim Radiosender Cope Marbella gleich hier um die Ecke zu hören. Nochmals hallo und herzlich willkommen, José Manuel Susino.
Ja, vielen Dank und wieder einmal, also, vielen Dank, dass ihr mich also heute hier zu eingeladen habt.
Ganz schlichte Frage zum Einstieg, wie geht's dir?
Danke, nicht schlecht.
Eigentlich solltest du ja schon letzte Woche bei mir hier sein.
Ja, aber das platzte, ne?
Corona hat dir dann einen Stich durch die Rechnung gemacht.
Wie wir in Spanisch schon sagen, el bicho.
Genau.
Das Biest.
Das Ungeziefer oder Biest oder Ungeziefer, sowas, genau.
Ich weiß nicht, wie kann man das übersetzen, aber ja. Nee, sicher, klar. Wobei, also ich muss also ehrlich sagen, also es war nicht schwer, es war ziemlich leicht. Ich hatte nur also Halsschmerzen, also so sogar richtig peinlich, ne? Aber es hat das mir Husten also provoziert, also die ich also
okay, das heißt, er hat dann die Stimme versagt, ne?
Und genau, dann auch, also alles war in Eimer. Naja, aber sonst also eben, ich habe also keine, ich muss also eben sogar sagen, dass manchmal also überlege ich mir, ob ich ja so richtig Covid hatte, ne? Weil das waren also die Symptome von einer Erkältung, sozusagen.
Okay.
Ne?
Aber vielleicht war es deswegen so milde, weil du eben auch zweifach geimpft warst, ne? Und dreifach. Sogar auch noch die Booster-Impfung auch noch
hattest. Also,
ne?
Ja, genau. Booster, ja. Genau, also die dritte Dose, ja, habe ich also auch gehabt, vor kurzem. war im November, glaube ich. Also so letztlich, ja, das letzte war im November, Dezember. Aber es hat also sich nicht, war nicht also von viel Gebrauch, weil ich bin sowieso eben erwischt worden. Ne? Mhm. Aber leicht, aber nicht. Also
gut, eben, aber was hätte passieren können, wenn du vielleicht nicht geimpft gewesen wärst? Ne?
Das also, ist die Frage. Ja,
und ich das ist die große eben, Frage, ne?
Ja. Genau, aber da mache ich also eben keine Diskussion drauf, weil also ich bin also ein Überzeuger da, und ich bin davon überzeugt, dass also wir uns also alle impfen sollten, ne, oder müssen.
Das ist also genau, also hier nochmal Aufruf in dieser Sendung, bitte, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch zu impfen, geht bitte hin, das geht alles ganz schnell. Meistens auch gibt es Möglichkeit, es ohne Termin zu machen, ne? Hier gleich um die Ecke im Kongresspalast, genau, ne? Also alles relativ unkompliziert.
In alle Ortschaften, also in Andalusien, es gibt also, du kannst also eben, wenn du irgendwo hingehen, also kriegst du eben die Impfung also umsonst und dann also eben ohne Termine.
Genau.
Und ein weiteres, ja.
Genau, sind wir froh, dass du heute auf jeden Fall hier bist, wieder gesund danke, bist. Danke. Ne? Und lass uns nochmal daran erinnern, wo wir beide uns das erste Mal begegnet sind. Ne? Weißt du es noch?
Ich habe also eine gewisse Idee, also von einer gewissen Ahnung. Das ist ein Plaza del Mar, ne, oder?
Genau, es muss so 2004, 2005 war gerade also gewesen aus sein. Ne?
Zurückgekehrt aus Deutschland, also
genau.
2003.
Und du warst Direktor vom Einkaufs- und Freizeitzentrum Plaza del Mar, ne, das damals noch bessere Zeiten erlebt hatte. Ne?
Ja, genau.
Es gab noch ein tolles, großes Kino, ne? Läden schade, und ja. Ein tolles chinesisches Restaurant. Und da sind wir, glaube ich, damals beim Fest oder bei der Eröffnung fröhlich zusammengesessen, ne? Und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt. Ne?
Genau, ich bin also, weil ich eine gewisse Freundschaft also eben geführt habe mit der Familie also von Avila Rojas, also Pepe Avila und sein Sohn.
Der ja auch aus Granada kommt, ne?
Großer die kommen aus Granada, also der Vater war Freund von meinem Vater, also von damals, als er also sich gewidmet, also der gleiche, also dem Bauen, also so Bauindustrie. Und damals, also als ich aus Deutschland also zurückgekommen bin, also hier nach Granada, da hat er mich also eben, wir haben also miteinander gesprochen und er hat mir gesagt, dass also ich also eben die Führung von Plaza del Mar da übernehmen sollte oder könnte. Ich habe gesagt, also gerne, ne? Da war also noch nicht geöffnet, wir haben gewartet, also bis das geöffnet würde. Mhm. Und dann also waren also auf einmal die Kinos da, also der Supermarkt, das große Fitnesscenter, also O2, also war also der O2, beste. O2,
was jetzt glaube ich anders heißt, ne? Aber immer noch ja, da ist. Ne?
Ja, 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 das war der beste also in Marbella, also überall.
Auf jeden Fall, ja.
Und auch hast du so viele Restaurants, weil das wurde also konzipiert als ein Leisure Center, also so ein Center für Restaurants, ja, Gastronomie und
auch
für
Einkaufen. Den Supermarkt gibt es ja auch immer noch, ne? Im ja, Plaza del Mar. Ne? Genau, du hast mir erzählt, dass du insgesamt 17 Jahre in Deutschland gelebt
Jahre,
hast,
ja.
Ne? In Düsseldorf, ne? Und gelebt und gearbeitet. Ne? Und 30 warst du, als du von Spanien nach Deutschland gezogen bist, ne?
Ja, mein Studium gefertigt, also fertiggestellt, also so, als ich 26 Jahre alt war. Mhm. Und da habe ich also noch 3 Jahre in Granada gearbeitet, also neben meinem Vater. Und auf einmal wollte ich also meinen eigenen Weg fahren, ne? Also nicht, dass also auf Seite meiner, wie sagt man in Deutsch, also auf der Seite also meines Vaters, ne?
Sondern und sich auch, ein bisschen unabhängig machen von deinen Eltern oder von
genau,
deinen
Genau, genau. Wir waren also ziemlich bekannt, das war eine bekannte Familie. Wir waren eine bekannte Familie in Granada.
Mhm.
Und mein Vater vor allen Dingen. Und ich wollte also eben nicht, dass also der Sohn von, sondern ich wollte eigentlich, dass mein Vater, also der Vater von. Also
wolltest selber irgendwie was kreieren oder schaffen, ne?
Genau,
und,
genau.
Okay.
Mhm. Und ich muss also eben also mich also richtig bei ihm bedanken, weil also seit wir, die ganze Familie, seit ich Kleinkind war, also wir haben uns gewidmet also den Sprachen. Ne? Mhm. Und ich habe nämlich mit Deutschen angefangen, als ich also nur noch 8 oder 9 Jahre alt war.
Da hast du schon Deutsch gelernt, in Granada,
ja,
in Granada oder wo?
Granada.
Mhm. An der Schule oder an einem,
nee, das
einem
ist
Kurs
komisch,
gemacht?
Also,
oder?
Granada war eine Stadt, also Granada ist eine Stadt, also mit vielen kulturellen, also so kulturellen Städten, ne? Also so, ich meine, also so
viel
Institutionen.
Großer kultureller, ne? Viel Kultur, Aktivität. Ne? Und,
man muss also
es
eben,
gibt ja, glaube ich, auch eine Abordnung vom Goethe-Institut in Granada, ne?
Das war eine Art so, aber damals also eben, das existierte nicht. Also wir hatten in Granada ein Generalkonsulat von Deutschland, also von der Bundesrepublik, also nämlich, ne? Und die haben also geführt auch also ein Kulturzentrum, also ein deutsch-spanisches Kulturzentrum in Granada.
Mhm.
Ich spreche also von den 60er Jahren, ne?
Okay.
Und da war ich also eben ein Schüler da auch, also dabei, also nur mit Erwachsenen also dabei. Ich habe okay. Also die Maskotte, wie heißt das, die Maskottchen da, also so von der Gruppe, ne? Weil ich ein kleines Kind war und die anderen also waren Erwachsene.
Und konntest du dann auch schon einigermaßen Konversationen machen dann,
nee,
auf Deutsch,
nee,
oder,
nee,
oder war das so ein bisschen eher, nee, ein bisschen so also Basis?
Absolut Basis, ne?
Okay.
Ich habe mich konfrontiert also zum ersten Mal also mit den Deutschen, als ich 14 war, und da hat mein Vater uns also nach Deutschland gebracht, nach Stuttgart, also nämlich.
Da komme ich her, schönste Stuttgart. Stadt Deutschlands.
Ja, darf ich also eben die Anekdote erzählen?
Ja, erzähl.
Ja, es ist so, dass also wir in Spanien also damals damals, Spanien war so ein ziemlich verschlossenes Land. Ne? Mhm. Und wir fuhren also damals ein Mercedes-Benz.
Okay.
So, und
das Mercedes war schon was, ne? Also Mercedes zu fahren zu der Zeit, ne?
Ja, sicher, klar, ne? Weil also es war kontingentiert. Das heißt, also, eben, also es wurden also in Spanien, also ich weiß nicht, also vielleicht also jährlich nur noch 100 Stück also eben importiert. Also, das war also so begrenzt, ne?
Ja.
Das waren die Zeiten also von der Zessi-Herren, also ich sage, ich spreche. Und damals, und das ist also schon etwas, das vielleicht also ältere Leute also sich noch daran erinnern, wenn der Wagen also schon, ich weiß nicht, also 200.000 Kilometer runtergefahren war, da waren Motoren also nämlich kaputt. Das ist nicht wie heute mit 200.000 Kilometer, der Wagen fährt und fährt und fährt
immer weiter.
Ne? Ja, aber damals also eben, also mit 200, das war. Und die einzige Möglichkeit also war nämlich also nach Deutschland zu fahren. Und da war also so eine Abteilung, da speziell also für spanische Kunden. Und die haben also so auf einmal, also so in einem Tag, also von einem Tag also zum nächsten, also den Motor gewechselt. Und dann bist du also wieder nach Spanien zurückgekommen, also mit einem neuen Motor.
Ach so, und das haben die dann gemacht bei Mercedes in Untertürkheim oder wo? Oder in,
ich weiß, es in war in Stuttgart, ne? Also Untertürkheim oder ich weiß nicht, also irgendwo, aber
ein
Werk. Ne? Aber da waren also so, die haben also die Gäste aus Spanien empfangen, die Kunden in Spanien, also die haben das also eben nämlich abgewickelt, also so innerhalb von 25 Stunden und zurück nach Spanien. Okay. Ne?
Und hast du dann gleich auch mal versucht, dein Deutsch zu praktizieren dann in
Stuttgart? Mein Vater hat versucht, also mich also eben also so als Schild also eben also davor zu stellen und dann es passiert das so wie immer. Ne? Die eine Sache ist, also wenn man eine Sprache also so anfängt zu lernen und dann also glaubst du kannst das also so, aber du wirst konfrontiert also dann mit den Leuten und die sprechen also mit einer Geschwindigkeit, die du die nicht
ganz dran gewohnt bist. Und Schwäbisch ist wahrscheinlich dann auch schwer sogar zu verstehen.
Sogar noch schlimmer. Ne? Und dann, Papa, ich verstehe gar nicht. Also, ich weiß nicht, was ich tue. Aber du sprichst da Deutsch, also, hältst du das, weil wir sind also noch schlimmer. So, das ist die Anekdote. Ne? Aber wir haben zurechtgekommen und wir sind also zurück nach Spanien. Also, so.
Also hat es schon die erste Erinnerung an Deutschland war einfach positiv. Ne? Und das hat dich dann dazu bewogen, dann halt nach dem Studium dann oder nach deiner Arbeit dann in Kanada.
Ich erinnere mich, also wir waren, also, als mein Vater also in Stuttgart also so mit dem Auto also beschäftigt war, da waren wir in Freudenstadt. In einem Hotel in Freudenstadt. Das ist also
im Schwarzwald,
in einem,
ne?
Ja, Schwarzwald, ist nämlich schön, ne? Wenn also die ganze Gegend da, ne?
Okay.
Ja, ne? Okay. Also die ersten Erinnerungen, also meine ersten Souvenirs von Deutschland, also sind, wie gesagt, also sehr positiv.
Ja. Und du hast immer in der Automobilzuliefererindustrie gearbeitet, ne? Oder? Kam das schon von der Familie her, so dieses, dieses Faible für Autos, oder?
Mercedes, das ist ja eine reine Anekdote. Aber ja, gut, okay, also wir waren also in der Bauindustrie, also so praktisch, also meine Eltern und mein Vater und also
Bauunternehmer.
Mein Onkel, also Bauunternehmer. Ich bin also nämlich auch, was also in Spanisch heißt, Straßenbauingenieur, Diplom-Ingenieur, also,
okay.
Also Tiefbauingenieur, Tiefbau-Diplom-Ingenieur. Ne? Also ich habe auch also eben mein Titel also in Deutschland anerkannt.
Okay.
Und aber ich habe also mich praktisch also eben nur 2-3 Jahre, also sogar, ich kann also auch sagen, also wenig kurze Zeit, also so mit der Sache beschäftigt, weil ich dann also eben nach Deutschland gegangen bin, oder gefahren bin und da mich also mit der Automobilindustrie beschäftigt. Also weil 2 Jahre also zuvor, ich beschleunige mich also so.
Nee, wir haben Zeit.
Ja, okay. Nee, also am Anfang habe ich, ich bin also nach Deutschland gekommen und ich habe am Anfang in der Handelsabteilung des spanischen Konsulates in Düsseldorf gearbeitet.
Okay.
Im Bereich Handel, also so Forderung also des spanischen Export und Ausfuhr also nach Deutschland.
Okay.
So, aber nach drei Jahren, da habe ich mich, eine Gelegenheit also getroffen und zwar für eine Gruppe von baskischen Firmen zu arbeiten in Deutschland als der Vertreter da, also als der Delegierte da, also so von den Firmen. Ne? Und die waren also nämlich, also wie es sehr normal, also auch im Baskenland ist, also viele arbeiten für die, also sind Metallzulieferer, die arbeiten für die Automobilindustrie. Und dadurch habe ich also jetzt angefangen und da hatten wir Kunden also von überall, also auf dem Land.
Okay, also und mit dem Deutsch, es ging dann relativ schnell dann, dass du dann dich gut verständigen konntest oder learning by doing oder?
Learning by doing, also und Goethe-Institut hat auch mich also sehr geholfen.
Okay, und hast dich dann auch gleich wohlgefühlt und hast, glaube ich, dann auch in Deutschland deine Familie gegründet. Ne? Deine Tochter Amalia also ist in Deutschland zur Welt gekommen, ne? Oder?
Genau. Ich habe geheiratet also mit meiner Frau, also es war Jakobis, weil meine Frau, also ich habe immer gesagt, meine Frau hat einen deutschen Namen. Mhm. Die heißt Mercedes.
Also.
Super. Und das war ja sehr lustig, weil also.
Und die hast du von Spanien mitgebracht oder, ja, oder ja, in Deutschland dann kennengelernt?
Nein, die war also von Spanien, wir kannten uns schon also so bevor. Aber das war ja lustig, weil also keiner hat also den Namen meiner Frau vergessen. Ne? Also so dadurch, dass sie Mercedes hieß oder heißt. Und dann also habe ich meine Tochter 3 Jahre, also so, wir haben geheiratet 86. Ich bin nach Deutschland gekommen 85, 1985, also geheiratet habe ich 86. Mhm. Und meine Tochter kam zur Welt 1991 in Düsseldorf, Amalia. Gerade also jetzt, also 30 Jahre. Genau. Und jetzt werde ich also Opa im Juli.
Mhm, das heißt, deine Tochter ist auch noch eigentlich quasi halb Deutsche, ne, oder?
Ja, sie
zumindest
wurde da,
von den
sie
Wurzeln her,
Deutsch,
ne, oder?
Ja, sicher, sie kann auch Deutsch. Also okay. Aber die wohnte in Deutschland so nicht so lange, weil wir haben uns geschieden, wir haben uns scheiden lassen, also im Ende des 90er Jahren. Und dann ist sie also mit der Mutter also nach Spanien zurückgekommen. Mhm. Da hat sie also eine englische Schule besucht, aber sie hat sogar den Deutschen also behalten, sodass sie kann also sehr gut Deutsch und sehr gut Englisch.
Mhm. Welche kulturellen Unterschiede hast du festgestellt, ne? Und wie unterscheidet sich oder wie hat sich die Arbeit in Deutschland unterschieden von der in Spanien?
Ich muss also ehrlich sagen, ich habe also nicht so viele also Unterschiede gesehen. Also ich meine, also ich habe mich jetzt so schnell also eigentlich daran gewöhnt, also mein Leben, also ein richtiges, also ein normales Leben in Deutschland also zu führen. Okay, das Einzige, dass ich, es gibt also 2 Sachen, die ich also mehr oder weniger vermisst habe. Einmal also das Licht, weil also das Licht also in Spanien ist
einzigartig,
ist nicht in Deutschland. Ne? Ich war also so im Winter, war ich also ziemlich traurig, also wenn, weißt du, also eben stehst du auf, also um 9 Uhr ist also noch grau.
5 Monate keine Sonne ist schon,
und dann also
schon
eben
schwierig.
Also um 4 Uhr ist also wieder grau. Ne? Und dann also eben, das ist also eben die Sonne nicht, weil also in der Zeit, also wo die Sonne scheint, dann musst du arbeiten. Ne? Also
ja.
Aber also ich verstehe, da habe ich Verständnis dafür gehabt, also wenn ich die Deutschen gesehen habe, dass also die sind also auf dem Balkon, auf das, also die 5 Minuten also einfach hast du so mit dem Gesicht also eben nach oben, also in die Sonne, Richtung Sonne. Mhm. Und dann hast du sich also eben Sonne aufzutanken. Ne?
Ja. Hat dich deswegen auch das Heimweh dann ein bisschen gepackt und hast gesagt, nach 17 Jahren, ich möchte zurück in mein Land?
Ja, das war also so. Ich habe also so diese Jahre also eigentlich für diese Gruppe von Firmen gearbeitet, also so, I mean, also so mit Wechselungen, also so wie normal ist das also da. Mhm. Und dann auf einmal, also ich war ja alleine da, weil wir hatten uns also geschieden. Und da habe ich gesagt, vielleicht also ist es schon also wieder Zeit, also nach Spanien zurückzukommen, ne? Mhm. Und dann zurückzukehren.
Genau.
Und das war meine Entscheidung und ich habe mich also eben gesagt, okay, gut, okay, jetzt ist die Chance.
Und Avila Rojas hat dir dann die Türen geöffnet, dann wieder beruflich dann auch hier Fuß zu fassen,
ne,
oder?
Hier habe ich also gearbeitet, also eigentlich dadurch, dass ich also auch sprechen kannte und sprechen konnte. Und Englisch und Deutsch und so. Mhm. Und da habe ich für eine richtig bekannte Firma hier gearbeitet am Anfang, die leider, also jetzt, also leider bekannt ist, muss ich sagen, die Firma IFOS, also ich weiß nicht, also.
Ah ja, gut, da haben wir ja alle unsere, da haben viele also, Leute ihre schlechten Erfahrungen gemacht.
Genau,
ne?
Dafür habe ich also 6 Monate gearbeitet und da habe ich also von Anfang an so also gesehen, dass es also nicht also meine Zukunft bildete. Ne?
Mhm.
Und naja, okay, und dann danach also eben kam ich also hier nach Marbella. Aber nein, in dieser Zeit also habe ich angefangen also mit meiner Tätigkeit in Indien. Weil in Indien also hat es also früher angefangen. Ne?
Mhm.
Aber dann habe ich also das Geschäft also abgewickelt oder entwickelt hier von Haus. Ich bin der Entdecker von Telearbeit, Fernarbeit.
Vom Homeoffice, ne?
Ah, okay, Homeoffice,
okay. Und darüber wollen wir nach einer kurzen Pause sprechen.
Gerne.
Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin. Sobald der Stress vorbei ist, dann lang ich nämlich hin. Aha. 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 Da fühl ich äußerst lässig, das Haar, das mir noch blieb. Ich ziehe meinen Bauch ein und mach auf weißer Typ. Aha. 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 und sehen mich die Leute entrüstet an und streng, dann sag ich meine Lieben, ihr seht das viel zu eng. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss. Ich kauf mir ein Motorrad und einen Lederdress und fege durch die Gegend mit 110 PS. Ich sing im Stadtpark Lieder, dass jeder nur so staunt und spiel dazu Gitarre mit einem irren Sound. Und mit den anderen Kumpels vom Pensionärsverein, da mach ich eine Band auf und wir jatzen ungemein. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss. Lang noch nicht Schluss. Und abends mache ich mich mit Oma auf den Weg, dann gehen wir nämlich rocken in eine Diskothek. Oh. 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 Im Sommer wind ich Blumen um meine Denkerstirn und tramp nach San Francisco, mein Rheuma rauskurieren. Oh. Mein Enkel Waldemar, der ausgeflippte Alte, das ist mein Opa-Papa. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 Jahren ist lange noch nicht Schluss. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 Jahren ist lange noch nicht Schluss.
66 Jahre ist auch mein heutiger Studiogast José Manuel Susina beim Deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Und dass mit 66 nicht Schluss ist, das trifft auch auf dich zu, ne, oder?
Ja, ihr habt also das Lied, das speziell für mich, also
speziell für dich ausgesucht, genau.
Gesungen, ja. Also von Udo Jürgens.
Ne, genau, ne? Genau. Ja, wir waren stehen geblieben bei deiner Aktivität in Indien, ne, die dann auch irgendwann losging. Ja. Ne? Und als mir erzählt, du bist der Erfinder des Homeoffice. Ist, ne? Weil von hier aus, von Spanien aus, für eine indische Firma, Deuter, ne?
Deuter, das ist die Firma,
gearbeitet hast. Ne? Ja, genau. Und auch immer noch als Berater, glaube ich, ein bisschen Sachen machst. Ne?
Da, genau. Ja, genau. Mhm. Ja, nee, also damals, also habe ich das, es lief also das Jahr 1998. Ich arbeitete damals als Verkaufsleiter, also für eine Gruppe von Firmen, also von den Baskenlanden, also mittlerweile, also die eine Firma wurde von den Amerikanern gekauft, also von Amerikanern. Und ich war also so mit dabei, also so in der Team, also Verkaufsteam und Marketingteam, ne? Und auf einmal, also einer unserer Kunden, also die waren alle Multinationalen, also so, nämlich also was Ford, wisst ihr, und also war eine Tochtergesellschaft von Ford. Ja. Die haben gesagt, also eben, also wir haben also eine neue Firma in Indien, also eben aufgebaut.
Wo also genau in Indien?
In der Nähe von Chennai, Madras.
Okay, im Süden unten, ne?
Im Süden, also in Tamil Nadu. Ja. Und wir haben also eine aufgebaut, also so eine Tochtergesellschaft da aufgebaut, und wir wollen also eben, dass die Teile, also die er jetzt also hier nach Ungarn liefert, auch also eben nach Indien geliefert werden, ne? Und so habe ich also eben als Verkaufsleiter, also da sind wir, also haben wir organisiert, also eine Reise kleinen Trip also nach Indien, um praktisch also den Kunden also eben kennenzulernen. Ne? Mhm. Und als wir noch also eben eine Art Vertreter oder eine Art also so Kontaktperson da brauchten, da haben wir nominiert also einen jungen also Mann also aus Indien, der hatte studiert in den Vereinigten Staaten, der konnte natürlich also sehr gut Englisch. Also allerdings also in Indien, also eben, das ist ganz einfach, weil also die meisten Leute, die ein gewisses Niveau von Erziehung haben, also die sprechen alle Englisch.
Genau, ja, ist ja auch offizielle Amtssprache, ne? Neben, genau.
Das ist also eben wieder eine Anekdote, also darf ich also erzählen. Also in Indien gibt es also 43 offizielle Sprachen. Und was ist also eben die amtliche Sprache, um sich also miteinander zu verständigen, weißt du?
Englisch.
Das ist sonst also eben, das geht also nicht. Ne? Mhm. So ist so. Und dann habe ich, wie gesagt, also eben diesen jungen Mann also nominiert, also ausgewählt und er war also unser Vertreter. Und dann also nachdem ich aus dieser Firma zurückgetreten bin, also eben zurück nach Spanien gekehrt bin, da habe ich also aufgehört zu arbeiten, also zu diesen amerikanischen Firmen. Aber ich habe den Kontakt also beibehalten, also mit diesen Kerlen, ne, da in Indien. Mhm. Und wir haben also aufgebaut, also ein Geschäft, in dem also wir, statt also wie früher, also die Teile hier in Spanien herzustellen und nach Indien also zu exportieren, ne, in Indien, also weil es günstiger war, die Teile, also die Komponenten, also die Gehäuse, also die Gussstücke, praktisch also Gussstücke, die wir da hergestellt haben, also dann nach Spanien, nach Deutschland, also nach Europa, also praktisch also eben auszuführen. Ne? Mhm. Und das hat jetzt also so seitdem also funktioniert. Ne?
Und wie hast du Indien wahrgenommen als Land?
Am Anfang, Indien also hat gewaltig gewechselt, also das ist eine Änderung da also vorgenommen. Das ist praktisch, ich habe also im 1998 habe ich gesehen, also wie alle also liefen, praktisch also die sind gelaufen, also die sind also nicht, oder mit sogar also so am höchsten, also so mit Fahrrädern. Ne?
Also waren nicht motorisiert, sondern sind dann mit Fahrrad.
Ja, also manche also hatten Mopeds, also hatten Mopeds, also die einen also so gestunken und so, also eben. Ne?
Wobei in Mumbai oder sowas, da stinkt es immer noch. Ne? Also,
das stinkt also immer noch.
Du gehst mit einem weißen T-Shirt raus morgens und kommst mit einem braunen T-Shirt nach Hause dann.
Ja,
ne? Das ist normal.
Ja. Aber Südindien also ist mehr entwickelt also als Nordindien, also, muss ich sagen. Ne? Mhm. Aber da waren also so, wie gesagt, also die typischen Sachen also von Indien, wie zum Beispiel also eben die Tiere also mit auf der Straße, Elefanten, Kühe. Kühe ist also das Normalste. Ne? Aber ja. Elefanten, Pferde, Esel, alles Mögliche, also Schweine, Hunde, also das alles, was du also dich vorstellen kannst, also die leben auf der Straße. Heutzutage nicht mehr. Weil also die können also einfach nicht laufen, weil also die Straßen sind also von Autos, also von Fahrzeugen besetzt. Mhm. Und die haben keinen Raum mehr. Ne? Aber damals also war es so. Und Leute also bis zum Geld nicht mehr. Aha. Und also im Laufe der Zeit habe ich gesehen, also wie diese, die laufen, also jetzt also mit Fahrrädern also gefahren sind. Die andere, die mit Fahrrädern, mit Mopeds, die mit Mopeds, also mit kleinen Autos. Und diejenigen, die kleine Autos hatten, jetzt also fahren die große Karosse. Ne? Also es hat sich also sehr umgewandelt. Das ist gewaltig. Mhm. Indien ist ein riesiges Land, also mit 1400 Millionen, ne? Einwohner.
Eine Milliarde, glaube ich, ne? Über eine Milliarde, ne? Oder?
1400.
Ah, okay.
1,4 Milliarden.
1,4 Milliarden, genau. Ja, ja.
Genau, also
so eine ganze Menge, ja.
Ganze Menge.
Ja. Wenn man in Indien arbeitet, stelle ich mir das nochmal besonders schwer vor, weil die, sagen wir mal, die Inder haben eine besonders komische Art zu kommunizieren, ne? Was das Kopfwackeln bedeutet, heißt jetzt ja, heißt jetzt nein? Oder hast du das mal rausgefunden dann in der Zeit?
Er hat mir also so Zeit gekostet. Also, eben, also wie ich also eben rausgefunden habe, also, ob die ja oder nein sagten. Also ein Inder also sagt in der Regel nie nein.
Genau, ja.
Ja,
aber sagt auch nicht ja. Ne?
Ja, aber also, ne, ja oder ja aber, ne? Oder ja aber. Aber immer also ja. Ne? Und ja, also so mit dieser Neigung, also mit dieser Bewegung, also Kopfbewegung, die ist von Seite, also seitlich. Ne?
Ja, ja.
Seitenbewegung. Ne? Und da praktisch also, das weißt du nicht. Also, weil hier in Europa also machst du also so eine Bewegung, also das heißt das Nein. Ne?
Genau, nein, im Kopf. Aber du hast es dann irgendwann rausgefunden. Ne?
Ja, ich habe rausgefunden.
Wie, ne? Oder konntest du es dann deuten,
praktisch
am
also, eben, also,
Gesichtsausdruck oder am...
Genau, der Clou ist also einfach, also nicht drauf aufzupassen. Also nur auf die Worte, weil also die Bewegung also von den Köpfen. Da waren also eben also Werbung im Fernsehen also mit Inder. Also ich erinnere mich, also weiß ich, also in Deutschland oder war in Spanien, also von Peugeot, da hat also ein Inder da immer also so von einem alten indischen Wagen, also ein Peugeot, also nachgemacht und da sagte er, also macht er also so mit dem Kopf, also so.
Okay.
Lustig.
Mhm. Indien, was dann immer noch auffällt, ist dieser starke Kontrast, ne, zwischen arm, ganz arm und ganz reich. Ne? Glaubst du, dass das mittlerweile, oder hast du, siehst du, dass es mittlerweile eine Mittelschicht gibt in Indien, oder sind aber wir noch weit entfernt?
Die Zahlen sind gewaltig. Ich habe also soeben gesagt, dass so wie in Indien also leben 1,4 Milliarden, 1,4 oder 1,3, also ist egal, ja. Ne? Also das ist eine Menge. Ne? Aber von diesen 1,3, also es gibt also eben vielleicht also eine Million von Multimillionären. Es gibt also 50 Millionen von Millionären. Es gibt also eben also vielleicht also 200 oder 300 oder 400 Millionen also von Leuten, die gehören zum Mittelstand. Und da gibt es also auch nach wie vor 700 Millionen Leute, die sind arm. Aber ja. Also siehst du also bei den Mengen, also in Spanien gibt es also
klar, nicht eine Million Multimillionäre. Das ist dann die Relation,
genau, ja. Und auch nicht also eben 50 Millionen von Millionären, aber es gibt also eben die Kostenfortunen, also die Kostenvermögen, also sie kommen also aus China, aus Indien also mittlerweile auch, also es gibt also Leute, die haben unheimlich viel Geld, ne? Aber es gibt also auch viele Leute, die haben also praktisch also nie also ein Stück dann, also wo, wie wir in Spanien so sagen, wo sich also sterben fallen, ne?
Ich habe auf Facebook gesehen, dass du dann auch die Möglichkeit hattest, im Land ein bisschen herumzureisen, auch ein bisschen Urlaub zu machen. Ne? Und warst, glaube ich, in einem Ort, der mir auch ganz besonders gut gefallen hat, in Goa, und zwar in Palolem, ne?
Ja, Goa.
Genau,
Goa
ist ja
also eine Entdeckung.
Toll, ne? Also
aber das gibt es
ein also Paradies, ne?
Dafür eine Anekdote.
Ja, erzähl.
Ich immer also so, wenn ich also in Indien gewesen bin, da habe ich mit meinem Partner da, wir haben also so eine Partnerschaft, das ist so mit diesen indischen Kerlen, also die ich also damals kennengelernt habe, ne? Und der ist der Eigentümer also von der Firma, die also die ganze Industrie also entwickelt. So, und wir haben immer also so von meiner Woche Arbeit, also habe ich mir also ein oder zwei Tage also für Tourismus also gewidmet. Ne? Mhm. Und da sind also auch also viele schöne Ortschaften in Tamil Nadu, die sind also sehenswert. Ne? Madurai oder Kanchipuram oder Mahamalipuram, also so mit vielen Tempeln, also es gibt also so eine reiche Geschichte da. Ne? Und dann also eben mit Goa, also einmal, also ich hatte also von Goa gehört, Goa war früher eine portugiesische Kolonie.
Genau, ne? Old Goa gibt es ja immer noch mit den ja, schönen Kirchen und den ja,
portugiesischen Ruinen. Es gibt also eben und viele Leute, also zum Beispiel der jetzige Ministerpräsident von Portugal, Antonio Costa, sein Vater ist von Goa.
Ach, war tatsächlich? Von Goa,
ja, genau. Mhm. Okay. Er ist ein bisschen indisch, also von Geschichte her, ne? Antonio Costa, der neulich also eben wieder gewählt wurde. Mhm. So, und einmal also eben war ich also in Estepona, Estepona, wo ich also wohne, und da hat also mir einer gesagt, also du gehst also eben, du fährst nach Indien, ne? Also so häufig. Ich habe gesagt, ja, gerne. Ich habe einen Freund, der hat ein Haus in Goa. Also, ja? Wie heißt er? Enrique, ne, der Enrique. Und da habe ich also versucht, Enrique kennenzulernen, habe ich also ihn kennengelernt und er hat also mir gesagt, also ja, ich habe ein Resort, also ein kleines Resort in Goa. Der ist also seit 20 Jahren also ein Goa-Besucher, der geht also im Winter, also im spanischen, im europäischen Winter also dahin und verbringt da. Der hat ein Resort, das ist ein kleines Hotel, also wie ein Feldhotel, also ja, also Hotel Rural, wie sagt man
das? Genau, also. In Palolem zum Beispiel gibt es ja auch viele Holzhäuser am Strand. Ne? Also
ja, aber das toll, ist also ja. Eben, das ist nicht also Holz, das ist also eben richtig. Also
schon richtig aus Steinen, richtig okay.
Aus Steinen, ja. Und ja, da haben wir uns also kennengelernt und dann also eben das folgende Mal, dass ich das nach Indien fuhr, da habe ich also eben ein Flugzeug also genommen und bin ich also eben nach Goa geflogen. Mhm. Und da habe ich also eben da zwei, drei Tage. Und das war eine Entdeckung, weil also Goa war, wie Ibiza, also vor 30 Jahren, vor 50 Jahren oder
genau,
so, das ist also das gewesen. Ne?
Ja.
So, und alles locker und alles locker und alles sogar locker.
Genau, also, ja. Und für uns natürlich auch super günstig. Ne? Für ein, zwei günstig, Dollar kannst du da schön toll zu Abend essen. Ne?
Und ja, genau. Und auch so. Also eben die Resort. Also alles also ganz praktisch und also ganz simpel. Ne? Also nicht also eben
genau,
nichts Besonderes.
Ja. Und es wird ja auch nach der Saison dann immer abgebaut, komplett. Ne? Und dann wieder neu aufgebaut, dann in der, wenn dann die Regenzeit zu Ende ist, dann wieder komplett neu hochgezogen. Ne?
Ja, genau. So ist es. Und das ist also eben das gleiche Chaos, also wie in in Indien, ne? Also so mit den, also, es sind so verrückte Sachen, die man also eben tut, also da, ich bin Motorradfahrer, ne? Und wenn ich also hier Motorrad fahre, dann fahre ich also so mit meinem Helm an, mit meinem Jacket, also mit Handschuhen, also mit allen hin und her, also so alles also eben parat. So, und du gehst also eben nach Goa und dann also leihst du dich also eben einen von diesen Scooter da. Scooter also so, ohne Schuhe,
hab
ohne
ich auch Helm, gemacht, mit nur mit T-Shirt und mit
T-Shirt und kurze Hosen,
Flip-Flops.
Und all das. Sind wir verrückt. Und dann also, wie der Verkehr da so läuft, das ist also wahnsinnig, ne? ne?
Genau,
so,
genau.
Nichts ist passiert. Also Gott ist groß und Gott also hilft uns alle, also schützt uns alle, also dass also genau. uns also nichts passiert.
Ich merke, das Radio ist dein Medium, ne? Du bist ja regelmäßig auch Gast bei unseren Kollegen von Cope Marbella, ja. ne? von unserem gemeinsamen Freund José Antonio Gómez Gutiérrez und Raquel Tapia. Raquel genau, Tapia, ja. ja. Und brodelt es bei dir immer irgendwie, dass du irgendwie dich gerne irgendwie zu allen Themen irgendwie äußern möchtest?
Ich weiß nicht, also vielleicht ist es ja so dadurch, dass ich ja so gerne klatsche.
Okay. Was sagst du denn zu morgen, zu den Olympischen Winterspielen, die morgen beginnen in Peking?
Wahnsinn, ne?
Ja.
Also hoffentlich, also eben ist alles das in Ordnung, ist alles normal, also glaube ich, also eben, also all die Länder also teilnehmen dann, also nicht, dass also eben da gibt
ja,
es...
Ja, ja, gut, ein paar offizielle Vertreter wollen wohl nicht kommen oder haben gesagt, sie wollen da nicht da sein, ne? Also gerade aus der westlichen Welt und so weiter, ne? Du kommst ja aus Granada, ne? Granada,
ich bin
aus
Granada, ja.
Granada hat sich ja auch mal beworben, ne? Als Olympiastadt, ne?
Hast du mir
für 1976, ne?
Beweis geschickt, ja. Also eben, dass 1976, also war genau, also eine genau. Kandidatur von Granada für Olympischen Spiele, ne?
Du warst da noch relativ jung, glaube ich, Anfang 20 oder sowas, ne?
Ich war in der Universität in Madrid, da ich hast du nicht so sehr.
In Madrid, genau. Aber könntest du dir vorstellen, dass das möglich gewesen wäre, in Granada Olympische Spiele zu veranstalten? Gut, wir haben die Sierra Nevada, ne, tolles Skigebiet, ne, aber du brauchst ja für Winterspiele auch noch Bob, Rodeln, eine Halle für Eiskunstlauf und so weiter.
Ich weiß es nicht, also eben wieder eine Anekdote, also soll ich erzählen. Ne? Ich war einmal also in der Schweiz, ich war also 16 oder 17, ne? Ich war in der Universität in Lausanne, also als ganz jung. Und dann also war ich also eben mit einem Bekannten da, also in der Pension, wo wir wohnen. Es war ein Deutscher und ein Schweizer, glaube ich, also sogar wir haben also Rumi gespielt oder sowas. Ne? Mhm. Und dann auf einmal lasst du was das Fernsehen an. Und weißt du, also wer da, also so plötzlich also war die Nachricht. Paquito Fernández Ochoa hat also die Goldmedaille also in Slalom also von wie heißt das, also von Sapporo, ne? Mhm. Damals also von den Olympischen Spielen in Sapporo.
Ja.
Und dann gesagt, guck mal, also ein Spanier hat gewonnen. Da sagt er, ein Spanier hat gewonnen. Was hat er so ein Spanier gewonnen in Winterspielen? Und da in der Tat, also eben der Paquito Fernández Ochoa gewann, also eben die Goldmedaille also in Sapporo, in Slalom. Ne?
Ja.
So, ich meine, also alles ist möglich, also heutzutage im Leben.
Eiskunstlauf,
ne?
Javier Fernández, ne? Hat auch
alles. Auch, also der ist also ziemlich gut. Ne?
Weltmeister geworden oder Olympiasieger sogar, ne?
Aber wir sind also nicht ein Land, also so eigentlich, also Tradition, also mit Wintersport, also gibt es also nicht so sehr, weil sogar also auch die Leute also gerne gehen, also Skifahren, ne? Also in Sierra Nevada und so weiter. Ne?
Ja.
Und in der Zwischenzeit, also ich weiß nicht, ob also seine Olympischen Spiele in Granada also möglich wären. Das ist also wahrscheinlich also eher ein großer Umfang. Aber in der Zwischenzeit, also seitdem, also haben in Sierra Nevada also so jährlich immer also so Finale also von der Weltcup, also von Europacup, Meisterschaften, also Europameisterschaften.
Genau, und sogar die
also
Weltmeisterschaften, die dann auch verschoben werden mussten um ein Jahr, weil dann kein Schnee war in dem
96,
Jahr. Ne?
Genau. In 96, ne?
Ja.
Und jedes Jahr gibt es auch also so Meisterschaften, also so in Sierra Nevada. Also gibt es also eben, also die Lage ist da. Der Unfall, also eben, also wäre möglich, das weiß ich nicht. Oder, überhaupt, also die Frage ist, also, würde es sich lohnen? Also das ist also ja, weil Investition ist gewaltig. Und würde es sich lohnen? Also ich weiß es nicht. Also vielleicht also nicht klein anfangen, aber klein, also kleine Schritte machen, also eben nacheinander.
Genau.
Und dann, also und eben, dann das bringt also eben das Gleiche also so an Werbung, an Publizität, also an alles Mögliche.
Und
ja.
dann das große Ereignis. Uns rennt die Zeit davon, José Manuel. Ich muss noch kurz die Veranstaltungstipps irgendwie einbauen. Ne? Bleib mal kurz dran noch. Ne? Genau, ja. Denn nach der kulturellen Pause im Januar gibt es nämlich wieder kulturelle Aktivitäten in Marbella. Ne? Da wird nämlich zum Beispiel Zenet, der gut, auch als Schauspieler und bildender Künstler bekannt ist, ne? um 20 Uhr ein Konzert im Teatro Ciudad de Marbella geben. Ne? Zu hören gibt es Latin Music und Jazz. Karten zum Preis von 15 Euro sowie Tickets mit Ermäßigungen gibt es unter www.mientrada.net, telefonisch unter 902 646 289 oder am Kassenschalter Bezahlung nur mit Kreditkarte. Ebenfalls am Samstag lädt das Museo del Grabado Español Contemporáneo, das Museum für zeitgenössische Grafikkunst in Marbellas Altstadt, um 12 Uhr zu einer geführten Besichtigung mit Museumsdirektor Germán Borrachero ein. Doch nicht nur an diesem Tag kann man das Museum besuchen. Es ist seit dieser Woche montags bis samstags durchgehend von 10 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. An den Wochenenden sogar bis bei freiem Eintritt. José Manuel, Wir sind am Ende der Sendung angekommen.
So schnell?
Ja, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Was
Ich plaudere gerne, also ich klatsche gerne.
Du musst wiederkommen, irgendwann, ne?
Ja, danke schön, dass du mich also wieder einlädst.
Vielen Dank, José Manuel Sosina. Und zum Schluss gibt es noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Marbella. Nach milden Tagen mit viel blauem Himmel macht sich die Sonne ab morgen wieder etwas rar, wenngleich es zunächst noch warm bleibt mit Höchsttemperaturen bis 19 Grad. Erst ab Sonntag wird es wieder etwas kühler und das Thermometer geht runter auf 16 Grad und auch ein paar Regentropfen sind am letzten Tag der Woche nicht auszuschließen. Zum Wochenanfang wenig Änderungen. Erst ab Mittwoch wird es wieder etwas wärmer, doch die Wolken bleiben weiterhin ein ständiger Begleiter am Himmel der Costa del Sol. Das war's für heute beim deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Donnerstag zur gewohnten Zeit. Weitere Infos zur Sendung und Gästen und den Mitschnitt zum Nachhören gibt's wie immer auf der Facebook-Seite das deutsche Infomagazin. Hasta luego und tschüss, bis nächste Woche, sagt Dietmar Förster. Hey.